Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und servus liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung, wo ganz viel reflektiert wird über all das, was in diesen Tagen geschehen ist und was da falsch lief. Und glauben Sie mir, gerade in dieser Woche haben der fantastische Kabarettist Thomas Maurer und meiner einer Thomas Schick von der Kleinen Zeitung doch ein bisschen was am Stapel, wo wir finden, da müssen wir drüber reflektieren, weil ja, wir will noch nicht irgendwelche Wertungen vorwegnehmen, aber es könnte ein bisschen was falsch gelaufen sein, oder?
Ein, zwei Sachen kommt mir vor, ja.
Austria in a nutshell.
Reden wir gleich über die wichtigste innenpolitische Causa, auch wenn jetzt, würde ich mal sagen, der Hauptdarsteller und seine Nebendarsteller, engeren Nebendarsteller sagen, die ganze Sache ist erledigt, gehen es weiter, da gibt es nichts mehr zu sehen. Für alle Leute, die den Fall Gustl Wöginger doch ein bisschen näher betrachtet haben, die wollen jetzt weiterhin genauer dahin blicken und ich gestehe, ich verstehe das. Ich würde sagen, machen wir mal kurz, bevor wir in die Debatte reingehen, ein Update zum Faktischen. Der ÖVP-Klubobmann August Wöginger, so ich den Namen nicht schon ein, zweimal erwähnt hatte, musste sich in dieser Woche vor Gericht verantworten. Grund dafür waren Interventionen bei der Besetzung der Spitze eines Finanzamts in Oberösterreich. Der Gust, wie man ihn auch in der Partei nennt, hat für einen Parteikollegen interveniert. Die fachlich versiertere andere Kollegin dieses Herrn hatte das Nachsehen. Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Angelegenheit und Interventionskette war übrigens ein gewisser Thomas Schmidt. Angeklagt war der Herr Wöginger jetzt wegen des Verdachts zur Anstiftung des Amtsmissbrauchs, weil er eben der Kommission so einen Wink vermittelt haben soll, wen man denn auf diesen Posten, ich verwende jetzt ein neues Wort, subjektivieren sollte. Der Prozess war insgesamt für 11 Tage angesetzt, nach 3 Stunden war aber Schluss. Die Version, 44.000 Euro werden gezahlt. Zudem bekommt die unterliegende Kandidatin von Wöginger und den Mitangeklagten jetzt noch 1.500 Euro Entschädigung. Ja, ist ein besserer Wellnessurlaub oder so, aber eigentlich ein bisschen eine schäbige Sache, aber ich will noch nichts vorwegnehmen. Anlass dafür, dass es überhaupt der Dimension ausgegangen ist, ist, die Staatsanwaltschaft bezeichnete das jetzt als gerade noch machbare Intervention. Ich bin jetzt oft einmal hier in diesem Podcast in der Rolle, dass ich verteidigende Positionen einnehmen muss, um auch zwischen uns beiden, jetzt würde ich mal sagen, ein bisschen die Argumente prallen zu lassen. Thomas, jetzt nimm du einmal meine Rolle ein und mach du den Verteidiger der ÖVP.
Das ist sehr charmant. Da möchte ich vielleicht gleich den Bundeskanzler Christian Stocker mit seiner UTS-Aussendung zitieren, dass August Wöginger den Gerichtssaal heute als unbescholtener Mann verlässt und das Strafverfahren damit beendet ist. Freut mich nicht nur als sein Freund, sondern auch als Bundesparteiobmann der Volkspartei sehr. Die Richterin hat ihm heute ein Angebot zur Diversion gemacht, das hat er angenommen, damit ist die Angelegenheit für ihn oder für die Volkspartei erledigt. Aus der Position der ÖVP sage ich, ja, die Angelegenheit ist erledigt. Was ist? Es gibt im ersten Nackte Kanone-Film die sehr schöne Szene, wo eine Feuerwerksfabrik abbrennt und unglaublich bunte Explosionen und die gesamte Kinoleinwand ausfüllen und vorne steht Lieutenant Draven und sagt, gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Man könnte auch die Hindenburg, die dann ab explodiert ist bei der Landung, man könnte sagen, es war ein bisschen eine harte Landung. Also es ist immer eine Frage, womit man es vergleicht. Also im Vergleich zum Meteoreinschlag in Mexiko, der praktisch die Dinosaurier ausgerottet hat, ist auch die Hindenburg-Explosion eigentlich nur ein kleines Hoppala. Ich könnte mir aber vorstellen, bei aller Sympathie für die Österreichische Volkspartei, dass nicht alle Menschen das genauso sehen wie der Bundeskanzler.
Ja. Zwei, die es zum Beispiel nicht zu sehen, sind die Korruptionsexperten Martin Kreutner und Franz Fiedler. Mit letzterem stelle ich Ihnen ein Interview, auch in die Shownotes, das mein Kollege Walter Hämerle mit ihm geführt hat. Die weisen schon halt darauf hin, dass es im Strafrecht zwei Motive gibt. Das eine ist die Individualprävention, das heißt, der Gustl soll es nicht noch einmal so einen Blödsinn machen. Ich glaube, okay, passt, da bist du mit deiner Diversion durch, weil du zweimal bist wirklich nicht so... Ich will ihn jetzt nicht beleidigen, weil er es ja nicht das zweite Mal machen würde, aber würde er es das zweite Mal machen, wäre er blöd. Und das andere ist dann die Generalprävention. Das heißt, man will schon einen Staat davor schützen, dass andere Leute auch auf die Idee kommen würden. so etwas wieder mal zu machen. Und da muss ich jetzt tatsächlich sagen, jeder andere Politiker wird sich denken, okay, beim Gustl ist er sich ausgegangen und das war ja wirklich schon augenscheinlich. Es hat einen Kronzeugen gegeben mit Thomas Schmidt, wie bekannt. Es gab Chats, wo das Ganze drinnen war. Die ganze Angelegenheit war inhaltlich vollständig geklärt und trotzdem ist er sich ausgegangen. Also Leute, die da ein bisschen geschickter in der Kommunikation, in der Vorbereitung, in der, kann man jetzt einmal auch sagen, ja, Tatvorbereitungshandlungen sind, die würden da irgendwie rausgehen. Also da ist wirklich was schiefgelaufen, muss man sagen. Und ich zitiere jetzt Franz Fiedler, der gesagt hat, naja, wenn die Anna Sporer jetzt schon bei dem furchtbaren Fall, als ein 12-jähriges Mädel mutmaßlich vergewaltigt wurde, gesagt hat, Leute, diesen Freispruch, da gebe ich jetzt die Weisung, das zu beeinspruchen, erwartet er sich eigentlich von der Justizministerin hier Ähnliches. Und bin in dem Fall Team Franz Fiedler.
Ja, muss man sagen, das könnte natürlich die Stimmung beim Koalitionsfrühstück etwas frostig machen, aber sinnvoll wäre es schon, also um kurz meine Rolle als Advocatus Volkspartei zu verlassen. Ja, Generalprävention ist in dem Fall etwas, was offensichtlich wirklich, man möchte meinen, vorsätzlich ignoriert wurde, weil ja, es ist leider nicht von mir, ich weiß nicht, von wem der Spruch ist, aber eine Strafe, die man zahlen kann, ist eigentlich eine Gebühr. Und jetzt sind 44.000 auch für einen Clubobmann mit einem knappen 20er, wenn ich das richtig im Kopf habe, im Monat, nicht nix, aber leistbar. Und wenn man schon darüber diskutiert, dass man Raserautos beschlagnahmt, was ich vernünftig finde, sollte man vielleicht auch hier im Sinne der Generalprävention was anderes sich noch einmal einfallen lassen. Weil, ja, wie du richtig sagst, wenn es ein bisschen weniger plump aufgezogen ist, dann ist es schwerer draufzukommen. Und wenn sie das schon mit einer Diversion ausgeht, dann weiß ich nicht. Also offensichtlich hat man seitens der Volkspartei vor, den Gust in Amt und Würden zu behalten. Wollen wir schauen, wie lang sich das ausgeht. Aber dass da, um mich der Sprache der Krone leihweise zu bedienen, die Volksseele kocht, würde ich fast annehmen, weil der Chuzpe-Faktor ist schon sehr hoch, sowohl was die Intervention angeht, als auch den, was den nonchalanten Versuch angeht, einfach zu sagen, gehen Sie bitte weiter, es gibt hier nichts zu sehen.
Also Volksseele, ich weiß jetzt nicht, ob ich es in einem Forum oder auf einer Leserbriefseite gesehen habe, aber die Konnotation als Ungustl, die wird jetzt schon immer wieder häufiger verwendet.
Ja, ich weiß nicht, ob der Ungust in Oberösterreich auch ein geflügeltes Wort ist, aber vielleicht sickert es ja auf diese Weise ein und trägt zu einer größeren Verbundenheit aller österreichischen Bundesländer bei.
Übrigens, du hast ja erwähnt, dass es ein bisschen den Koalitionsfrieden vielleicht stören könnte, wenn es hier jetzt einen Einspruch gegen die Diversion geben könnte. Ich sage dazu, es waren allerdings auch die anderen Parteien sehr, sehr leise, was diese Diversionshandlung, diese Diversionsmaßnahme angegangen ist. Könnt ein Beispiel dafür nehmen, warum die FPÖ zum Beispiel nicht so viel gesagt hat. Es gab vor einigen Jahren den Christian Rager, also den gibt es natürlich noch immer, aber damals war er Landesparteichef und war auch in Regierungsverantwortung und hat dann Probleme auch, sagen wir jetzt einmal, strafrechtlicher Natur. Es ging da um den Vorwurf der Untreue, allerdings nicht in sein eigenes Sackel reingeliefert, sondern bei einer Wohnungsgeschichte. Bisschen komplexer der ganze Fall. Jedenfalls hat er dann auch die Möglichkeit bekommen, eine Diversion zu erhalten. Er wollte ja tatsächlich nur einer Frau helfen, hat er immer wieder erklärt. Und Zitat von ihm, er war dann unglaublich froh, dass es diese Diversion gegeben hat, weil als er dann aus dem Amt ausgeschieden ist, konnte er 1:1 wieder als Rechtsanwalt arbeiten anfangen und endlich wieder mehr Geld verdienen, als er damals als Landesrat bekommen hat. Er hat dann endlich auch wieder mehr arbeiten können, weil er hat immer gesagt, als Landesrat ist er im Grunde in 15, 20 Stunden in der Woche durch und ja, er hat so viel Energie, so viel Geisteskraft, er möchte das ein bisschen mehr einbringen, hat das eben können. Und deswegen gibt es eben auch in Reihen der FPÖ Leute, die sagen, sagt nichts zur Diversion, wir haben da auch ab und zu mal profitiert davon, sage ich ganz vorsichtig.
Ja, das ist, glaube ich, also diese Sauberkeit in der Politik ist in dem Fall, glaube ich, ganz ähnlich wie die Ankündigung, den ORF zu entpolitisieren. Man denkt sich, wer weiß, gar brauchen wir es einmal.
ORF ist übrigens ein gutes Stichwort. Die Kollegen und Kolleginnen vom Report haben gemeinsam mit dem Profil eine schöne Geschichte recherchiert, und zwar über so eine Interventionen, die immer gelaufen sind. Und zwar nennt man das formal Diskriminierung wegen Weltanschauung, sprich wo wer übergangen worden ist. Da gab es seit dem Jahr 2006 eine ordentliche Welle an Anträgen. Demzufolge, eben aus diesem Profilbericht, sind 145 der insgesamt 207 Anträge auf das Innenministerium entfallen. Da mussten 440.000 Euro an Schadenersatz gezahlt werden, weil eben die Leute vor der Bundesgleichbehandlungskommission das erstritten haben, dass sie übergangen worden sind. Jetzt muss man dazu sagen, okay, seit 2006, da wurde im Innenministerium ordentlich was umgekrempelt mit der Zusammenführung von Polizei und Gendarmerie. Da haben ein paar Leute natürlich, die davor gut positioniert waren, nicht mehr diese Position halten können, vielleicht auch aus weltanschaulichen Gründen. Umgekehrt muss man dazu sagen, Innenministerium ist natürlich das größte betroffene Ministerium, weil es ja das größte Ministerium ist. Aber
ja, allerdings, das Innenministerium hat halt auch insofern eine bewegte Geschichte, als ja der historische Innenminister Strasser ein damals lange rot geführtes Ressort übernommen hat und da, glaube ich, die nach der langen Messe ungefähr ein Kalenderjahr gedauert hat. Und in diesem Zusammenhang, das Originalzitat aus einem Mail, glaube ich, vom Herrn Strasser, war ja auf einen Interventionsvorschlag, ja, ist zwar Schwarzer, aber Idiot. Also es ist nicht jede Intervention durchgegangen, aber der Herr Strasser hat ja dann in einem anderen Zusammenhang leider keine Diversion gekriegt. Das war die Geschichte, als er sich ein bisschen ein Geld hätte zustecken lassen wollen als Lobbyist in Brüssel.
Oder um seinen Argumentationsstrang einzubringen, er wollte ja die Lobbyisten hinters Licht führen und
hat ja, natürlich, quasi den Doppelagenten. Ja, wo hatte ich meinen Kopf?
Ja, falls Sie Ihren Kopf noch frei haben nach unserem Exkurs zu den ganzen Interventionsketten, da stelle ich Ihnen gerne ein Interview mit der Frau Christa Scharf in die Shownotes. Sie werden jetzt fragen, wer ist die Frau? Warum muss ich von ihr lesen? Das ist die besagte Frau, die mit ziemlich viel Zivilcourage den ganzen Fall ins Rollen gebracht hat. Die Kolleginnen von der Presse haben sie interviewt. Absolut lesenswerte, couragierte Frau, ist mittlerweile in Pension und denkt sich, ja, mei. Aber da sieht man halt auch, Beamten gehen tatsächlich nur in den Ruhestand und leisten tatsächlich nur einen Dienst an der Gesellschaft. Oft einmal Respekt vor dieser Frau.
Ja, und eine Nachfrage noch an den Juristen, Dr. Tschick.
Magister nur, meine Eltern konnten mir nicht so lange das Studium finanzieren, ich habe es mit Arbeit verdient, das ist ja nicht ausgegangen.
Wien, bei mir bist der Herr Dr. Tschick fertig. Die hatte diesen Posten nicht bekommen. Das wäre wahrscheinlich eine Beförderung gewesen, die auch sich im Gehalt niedergeschlagen hätte und möglicherweise in der Pensionshöhe. Nein?
Nein, nicht so wesentlich. Also in dem Interview sagt sie, da ist es um ein paar Netsch gegangen. Das ist ihr im Grunde wurscht gewesen. Sie hätten einfach gern was weitergebracht, zumal die Stadt ihr bevorzugte Person sowieso nie am Finanzamt ordentlich war, weil der hat 110 Kilometer entfernt von besagten Finanzamt gewohnt, hat quasi nie geschaut, hat ihn gleich mal mit Amtsantritt gesagt, übrigens, die Hocken machst eh du, nachdem sie es eh schon interimistisch geführt hat. Und sie sagt ja wirklich, das Geld war ihr im Grunde wurscht. Wobei wir haben in der
Aber Folge da muss man auch sagen, das ist ja eine Manager-Tugend, delegieren können. Also insofern war er wahrscheinlich, vielleicht war das ein Entscheidungskriterium. Ja, vielleicht ist es im Antrag gestanden, kann gut delegieren und sagt, na, den nehmen
wir. Ja, aber tatsächlich werden natürlich Regressansprüche jetzt noch einmal zu prüfen sein, weil, ach geh, so, wie gesagt, die Sache ist nicht ausgestanden.
Wäre es nicht klüger, einfach über das Wetter zu reden?
Ich finde es ja schön, dass manche Trends aus Deutschland auch irgendwann nach Österreich überschwappen, sonst exportieren wir ja manches Mal politische Trends dorthin. Das ist ja auch nicht so ein Erfolgsmodell und ein Reputationsmodell, würde ich sagen. Aber folgender Fall, nachdem sich ein rechtsradikaler Sven zu jüdischen Svenja hat umschreiben lassen, sagen wir es mal so, ganz vorsichtig, haben wir jetzt auch einen Fall mit Walter und Waltraud. Und plötzlich müssen wir uns jetzt mit der Frage beschäftigen, kann man früher in die Pension gehen, wenn man sich dann eben das Geschlecht ändern lässt, kann man vielleicht als Mann, geborener Mensch, wenn man sich so rechtzeitig vor der Musterung umschreiben lässt, als sich Frau lesende Person, auch den Wehrdienst entgehen. Alles interessante Geschichten, die jetzt da am Rande von diesem Fall Walter aufgetreten sind. Falls Ihnen der entgangen ist, Gratulation, weil da ist Ihnen ganz viel Quatsch, Unsinn und Blödsinn auch entgangen. Kurz der Sachverhalt. Die Krone nennt diese Person Rotlichtgröße, der ORF Stundenhotelbetreiber, ich sage Ausbeuter von Frauen. Der hätte jetzt einfach mal in Häfen müssen und hat dann gesagt, nein, jetzt liest er sich als Frau. Wird auch alle jene Personen klagen, die ihn irgendwo öffentlich als Mann bezeichnen würden. Und er freut sich jetzt eben drauf, als Frau in den Häfen zu gehen. Und dann hat er offenbar auch noch einen Pensionsbescheid bekommen, darf jetzt früher dann irgendwann mal auch in die Pension gehen. Ich finde es ein bisschen schräg, aber ich will einmal deine Impulse abholen. Du bist ja manchmal weltoffener als ich.
Ich möchte eine Frage vorab stellen, bevor wir zum Eigentlichen kommen. Ich habe nicht ganz mitgekriegt, ich habe diesen Nazi Sven zwar mitgekriegt, aber dass er, der für eine Svenja ist, aber dass er sich noch dazu als jüdisch deklariert hat, war mir völlig neu. Und da möchte ich, wie geht das? Weil das Judentum wirbt ja nicht um Konvertiten und um der jüdischen oder einer jüdischen Glaubensgemeinschaft beitreten zu können, das dauert Jahre und du wirst wirklich gegrillt auf dein Bibelstudium und deine Ernsthaftigkeit. Also ich sage, eine Geschlechtsumwandlung geht wahrscheinlich schneller als ein Eintritt in die jüdische Religionsgemeinschaft. Also auf welcher Basis konnte der als Jude sich deklarieren?
Der ist jetzt einmal Sie, heißt also Sie, Svenja Liebig, und bezeichnet sich eben jetzt selbst als jüdisch. Ich glaube, Hintergrund ist es tatsächlich, dass diese Person im Frauenknast dann gerne koscheres Essen hätte und das wäre eher so ein Pieksen der Justizverwaltung gewesen, dass man da koscheres Essen gewährleisten müsste, da weil man einsitzt.
Verstehe. Also, ja. Gut, aber jeden Tag Falafel ist vielleicht auch öde. Aber sie hat sich ja eh abgesetzt und ist, glaube ich, hat die Haft nicht angetreten.
Ja, die Person, nennt man sie jetzt echt Person, also sonst ist es
ja. Ja, weil sonst wird man deppert.
Ja, genau. Soll sich in Russland aufhalten, was ja jetzt, muss man sagen, so in Sachen Queer-Freundlichkeit eh the place to be ist.
Ja, ich glaube, da freue mich schon bei der nächsten Rainbow Parade am Roten Platz die Person zu sehen.
Aber kommen wir zurück nach Österreich. Falls Sie sich fragen, wie geht's eigentlich mit diesem Geschlechtseintrag in Österreich? Da geht es einfach darum, man muss einen Antrag beim Standesamt stellen. Die Behörde ist dann frei, welche Beweismittel dafür zu erbringen sind. Und das können zum Beispiel Gutachten sein, Fotodokumentationen oder auch Zeugenaussagen. Und die Behörde muss dann eben feststellen, dass jemand nachhaltig und stabil in einer Geschlechtsidentität lebt. Nicht notwendig ist übrigens eine tatsächliche OP auf Deutsch einfach. Also du musst dich zwar irgendwie optisch an das entsprechende Geschlecht annähern, aber dass du das jetzt tatsächlich dich chirurgischen Eingriffen unterziehst, das ist nicht notwendig. Und beim Fall Waltraud Walter muss man ja auch sagen, der war schon davor kein 10 out of 10, als man ihn noch als Mann gelesen hat. Ich will jetzt nicht in Lokismen verfallen, aber fesch ist die nicht.
Ja, also hat ein bisschen was von einem Dealsteher in einem Oldschool-Rotlicht-Etablissement. Ich meine, da kommt natürlich viel zusammen. Weil auf der einen Seite ist es natürlich, aber aus meiner Sicht absolut sinnvoll, Leuten, die mit ihrem Geburtsgeschlecht hadern und das auch leben, eine Möglichkeit zu geben, ja, das nimmt damit nicht jedes Mal, wenn du dann Brief von der Post anholst, der Name des anderen Geschlechts, dein männlicher oder weiblicher, und du bist aber sozusagen ganz optisch ins andere Geschlecht bereits gewechselt, dass das nicht ununterbrochen jeder, die deppert ausschaut und sagt, aha, ja, ist ein sicher ein massiver Zugewinn an persönlicher Lebensqualität und gerade Menschen mit irgendwie abweichender Geschlechtsidentität sind ohnehin auch ganz massiv Gewalt ausgesetzt und ist ein schwieriges Leben nach wie vor auch bei uns, und wenn man das ein bisschen leichter macht, bin ich absolut dafür. Wie die Gesetzgebung gestaltet ist, ist halt wieder eine andere Geschichte. Also in Deutschland ist es ja noch leichter, da ist es ein reiner Formalakt. Und da wurden natürlich viele Dinge einfach vorher nicht überlegt. Genau, wie gehe ich um mit dem durchaus absehbaren Problem, dass da ja ein paar rechte Aktivisten das sofort sich zunutze machen werden. Wir haben vor einem Jahr oder so, gab es ja auch schon irgendeinen vollbärtigen, ich glaube, Identitären, der halt nackert in die Sauna gegangen ist am Damentag, um genau, halt drauf auf und dann Gender Gaga schreien zu können. Aber nicht ganz zu Unrecht, weil das halt nicht, man, es ist so ein schwieriger Bereich, dass man auch nicht alles ausdefinieren kann. Aber man müsste dann zumindest, wenn, was auch wieder teilweise nachvollziehbar ist, zum Beispiel Frauenhäuser sagen, wir haben hier traumatisierte Frauen, wir wollen keine Frau, die einfach ausschaut wie ein Mann, dann hätte man da bei Zeiten Institutionen schaffen müssen, Möglichkeiten oder irgendwie zumindest Leitlinien, wie damit umzugehen ist. So wie das, wie die Gesetzeslage ist, ist es sicher gut gemeint, öffnet aber natürlich die Möglichkeit, und ich würde mal prognostizieren, dass wir das sicher nicht die letzte Person aus dem, sagen wir mal, wertkonservativen Teil der Gesellschaft sein, die das macht, weil es einfach so ein Spaß ist. Und das sollte man sich irgendwie Leitplanken einfallen lassen mit, oder Leitplanken aufstellen, mit dem Blick darauf, dass das nicht erst wieder eine Schikane der Leute wird, die das tatsächlich brauchen, um ein halbwegs normales Leben führen zu können.
Hast du dir jemals überlegt, dein Geschlecht zu ändern? Weil jetzt rein aus monetären, karrieretechnischen Gründen, Frauen im Kabarett trenden ja gerade super.
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen spät. Nein, ich glaube, nein, ich lasse das einfach. Also da bin ich zu viel.
Ja, ich würde es verstehen. Es gibt nämlich auch Konkurrentinnen, da kommt man vielleicht dann gar nicht mehr dazu. Eine davon ist eine liebe Freundin von uns beiden, Ina Jovanovic. Ist jetzt mit einem neuen Kabarettprogramm draußen, demnächst in Villach. Ich stelle Ihnen den Link dazu gerne in die Shownotes rein, weil wenn Sie schon dort sind und Karten für die Ina checken, dann können Sie auch Karten für uns beide checken, denn am 23. Oktober sind wir in den Klagenfurter Kammerlicht spielen, Maurer und Schick live, und jetzt darf ich mal endlich verkünden, wen wir als Gast haben in unserer zweiten Hälfte.
Da machen wir hast du Trommelwirbel auf deiner Effektbox?
Lass mich mal ganz kurz nachschauen. Cheering hätte ich. Schauen wir mal. Ja, Drum Joke.
Na, das ist eher.
Das war der Drum Joke.
Ein Nachtclub-Entertainer der 60er Jahre hat gerade eine Pointe versendet in Las Vegas.
Okay, probieren wir jetzt mal einen Drumroll, was da rauskommt. In der zweiten Hälfte von Maurer und Schick Live planen wir einen Deep Dive in die österreichische Medienkritik rein, und wir haben uns dazu den versiertesten, prominentesten und überhaupt belesensten Kommunikationswissenschaftler des Landes eingeladen. Er ist Universitätsprofessor an der Altmatiker Universität Klagenfurt und zudem ordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften, und begrüßen Sie dann mit uns mit mindestens so einem Drumroll, Matthias Kamersin. Ich freue mich wirklich drauf, dass er bei uns teilnehmen wird. Falls Sie bei ihm Studierende sind oder Studierende, fragen Sie ihn, vielleicht gibt es sogar ECTS für die Einheit, ja? Könnte ja sein.
Ja, na, und ich bin auch schon sehr neugierig, weil ich denke mal, österreichische Medienpolitik, was gibt es denn da zu kritisieren? Ich bin schon sehr gespannt. der hat mir gebührt, ja.
Na, endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine?
beide nehmen uns insgeheim jede Woche vor, mal nichts zu Donald Trump zu machen. Aber dann, da kommen dann immer wieder Dinge, da musst du einsteigen, vor allem auch, weil sie jetzt eben nicht mehr in dieser Shit-Zone sind, die geflattert werden, sondern weil es wirklich harte Zeug ist. In Amerika gibt es nämlich auch dieses Spannungsfeld zwischen Politik und Gerichten und da sind jetzt zwei Dinge geschehen, sage ich jetzt mal, die muss man ganz kurz beleuchten. Das eine betrifft den Fall der Bundesrichterin Diane Goodstein. Die hat mal einfach gesagt, nein, okay, liebe Trump-Administration, ihr bekommt die Daten von 3 Millionen Wählerinnen und Wählern aus South Carolina nicht. Da sind sensible Daten mit dabei, zum Beispiel auch Versicherungsnummern, vieles anderes mehr. Daraufhin ist ihr Strandhaus abgebrannt, zufällig unter Anführungszeichen. Und dann gibt es noch den Fall von Karin Immergut. Das ist auch eine Bundesrichterin, wurde übrigens von Trump selbst ernannt und die untersagte jetzt den Einsatz der Nationalgarde in Portland. Hintergrund zu dieser Frau, die war auch Ermittlerin in der ganzen Clinton-Affäre. Sie musste die hochsensible Lewinsky-Befragung machen. Also das ist schon eine gestandene Person. Sie bezeichnet sich selbst übrigens als sehr unpolitisch und sie sagte jetzt eben im ganzen Zusammenhang mit der Nationalgarde-Geschichte, es gibt keine sachliche Grundlage für die Entsendung von Truppen der Nationalgarde nach Portland und hat sich dadurch natürlich den Groll der Trump-Administration wieder mal zugefügt. Also ich muss sagen, auch hier in dem Fall zwei sehr respektable Frauen, die was Ordentliches leisten, die einer Gewalt sich gegenüber sehen, das eine mal administrativ, das andere mal wirklich faktisch, wenn da die Hütten angezündet wird. Es ist ein Wahnsinn, in welche Richtung sich dieses Land entwickelt hat.
Ja, na, in dem brennenden Haus war übrigens auch der Ehemann und der die Tochter, glaube ich, und beide verletzt. Also Spaß ist es schon länger keiner. Man könnte nur dazu sagen, dass jetzt auch die Anklage gegen James Comey, den ehemaligen FBI-Chef, raus ist, die der Trump einfach per Tweet oder Ex oder ich weiß nicht, auf seinem eigenen einfach geschrieben, es wird höchste Zeit, dass einmal gegen den ermittelt wird und 14 Tage später, oder dass der angeklagt wird. Wofür? War es eh wurscht, ja, und 14 Tage später war die Anklage raus und es kehrt aber immer noch, finde ich, trotz allem so hart und brutal es in der Realität ist, natürlich immer noch zur Flutterson with Shit Strategie, weil ja, wenn jeden Tag ein neuer Irrsinn schützt den Irrsinn vom Vortag und den von vorgestern und der von letzter Woche ist sowieso schon vergessen. Also das, die permanente Grenzüberschreitung ist weiterhin natürlich Strategie. Was die Portland-Geschichte angeht, da habe ich die Woche irgendwann ein sehr schönes Foto gesehen, wo die Kristi Noem sich selbst ein Bild von der Gefährlichkeit der Lage macht, also wo sie flankiert von schwer bewaffneten Elite-Einheiten von einem Dach runterschaut und unten ist eine Demo, wo ich sagen muss, da habe ich auf Standeln von die Zeugen Jehovas schon mehr Leute mal dumm stehen gesehen. Also, dass das alles völlig absurd ist, ist klar, aber dass es ganz eindeutig Richtung kompletter Demontage des Rechtsstaats und damit Ende dessen, was man jetzt ernsthaft der Demokratie nennen kann, geht, das ist ganz klar. Also da sind echte Faschisten wie der Miller in dieser Administration, der, glaube ich, der treibende Kopf dahinter ist, weil ich glaube, aus dem Kopf vom Präsidenten fällt nicht sehr viel praktisch Brauchbares, aber er schafft es halt immer noch, Emotionsbomben zu zünden, das hat er gelernt. Es ist sehr grimmig, ja. Und wir wollen dann nicht vergessen, dass das auch bei uns gar nicht so wenigen Funktionären in manchen Parteien sehr gut gefällt. Also ich glaube, da wird mit großer Aufmerksamkeit studiert, wie man mit einer Eskalationsstrategie weit kommen kann, nämlich weiter als irgendwer vorher jemals glaubt hat.
Das heißt Ponyzei, nicht Polizei. Ponyzei.
Kommen wir wieder zurück nach Österreich und zwar da ins ganz Innere unseres Staates. Zitat, am 7. Oktober 2025 wurde ein vorübergehend dienstzugeteilter Bediensteter der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst vorläufig suspendiert, heißt es in einer Aussendung des Innenministeriums. Klingt ein bisschen sachlich, klingt aber dann wesentlich irrer, wenn man die Hintergründe kennt. Die Person soll für Islamisten spioniert haben, er soll auch ein nahe Verhältnis zur Muslimbruderschaft gehabt haben. Und ja, da sind wir eigentlich wieder in dieser Ebene False Balance. Also, dass der einstige BVT mit, sage ich jetzt mal, russlandfreundlichen Personen gespickt war. Also gar nicht unterwandert in breiter Fläche, aber sie waren an der einen oder anderen Stelle sind aufgetaucht. Ja, finde ich jetzt, es hätte nicht sein müssen, dass die Islamisten dort jetzt mitmischen in der Ecke.
Na, das finde ich ist auch eine kleine Überraschung. Also da sieht sich vielleicht den eigenen Vorurteilen auf, aber auch im Sinne dessen, was wir schon besprochen haben, wie man im Innenministerium in den letzten Jahren eventuell Karriere machen konnte. Wäre jetzt Nähe zur Muslimbruderschaft nichts gewesen, wo ich mir gedacht habe, wäre ja nach den Winkens durch.
Ja, aber es gibt ja auch im Fall Mephisto Ott einige Stränge. Einer nennt sich zum Beispiel Ellie Connor. Die ganze Kause ist ja nicht abgeschlossen. Hinter diesem Decknamen Ellie Connor verbirgt sich eine ÖVP-Personalvertreterin. Da haben wir irgendwie erstaunlicherweise die Partei heute wieder.
Ja, komisch. Glaub, ne?
Vielleicht sollte man sie als Namenssponsor anfragen, egal. Das ist nicht unsere Ebene zum Glück. Ist obendrein Amtsdirektorin, Disziplinarrichterin im Innenministerium und die wurde von der Kripo mal vorübergehend festgenommen, weil sie verdächtigt wurde, einen USB-Stick mit höchstpersönlichen Daten von 36.800 Exekutivbeamten an den, Achtung, mutmaßlichen Russland-Spion Mephisto Ott weitergegeben zu haben. Der Falter recherchierte den Fall umfassend, vor allem auch, weil das einen Ermittlungsverfahren einfach eingestellt wurde. Und Kollege Florian Krenk hat sich jetzt einmal damit beschäftigt, warum ist es eigentlich eingestellt? Und er bringt es recht umfassend, aber ich probiere es jetzt die Essenz draus zu ziehen. Ein Staatsanwalt hat ihm gesagt, wenn die Richter ja einfach nur mehr hergehen und dann eben was sagst du, he said, she said, Befragungen machen und die andere Person sagt, nein, ich war das nicht, das war ich nie, dann kommt es quasi nicht mehr zur Verurteilung, weil man vor Gericht immer seltener auf die Suche nach der materiellen Wahrheit sich begibt. Und ja, da hast du auch wieder ein Problem und da sind wir gleich schon jetzt eh wieder beim Bogen zum Anfang, weil selbst in dem Fall Wöginger, wo du die materielle Wahrheit ja hattest, kam es nicht zur Verurteilung, in anderen Fällen wird die materielle Wahrheit gar nicht mehr gesucht.
Ja, und es scheint ja auch so zu sein, wenn ich das jetzt nicht ganz falsch im Kopf habe, dass es da auch belastenden Mailverkehr gibt, dass es offenbar Nachweis gibt, dass diese Daten weitergegeben wurden, dass es zumindest sich verdichtende Hinweise gibt, dass die mittlerweile in Russland sind. Und wenn man jetzt überlegt, dass bei diesen knapp 38.000 Menschen auch Agenten des österreichischen also Verfassungsschutzes oder wie immer, also Hass ist nicht mehr, aber egal, fällt mir gerade nicht ein, also praktisch getarnte Menschen, deren Aufgabe es ist, Informationen zu besorgen, vielleicht sogar im Umgang mit Russland, dann ist es ein Irrsinn. Ja, das ist ein totaler Irrsinn und dass ein solcher Fall nicht weiterverfolgt wird. Das naive Kind in mir möchte hoffen, dass das einfach eine Schlamperei von vielleicht personell unterbesetzten Organen der Justiz ist. Aber die Befürchtung, dass da schlicht und ergreifend politische Feigheit und komplettes Versagen und vielleicht sogar ein bisschen, wie soll man sagen, Parteizugehörigkeit eine Rolle gespielt hat, der lässt sich halt nicht ganz ausrahmen.
Ja, und das sind Gedanken, mit denen entlassen wir Sie für eine Woche. Freuen Sie sich bitte schon auf die nächste Ausgabe. Da werden wir ein bisschen was über René Benko sprechen dürfen, denn kommende Woche am 14. Oktober, da beginnt ja sein Prozess. Mag jetzt noch nichts vorwegnehmen. Vielleicht wird es ja da auch so flott runtergehen, glaube ich tatsächlich nicht. Aber spätestens in einer Woche werden wir es nachbesprechen.
Also wenn der nach einem Tag mit einer Diversion endet, dann betrinke ich mich live on Podcast.
Ja, also ich glaube einfach, du hast Lust zu biersteln. Tatsächlich ist René Benko wird schon mehr als einen Prozess haben und es solltest
du
fit bleiben, damit wir es hinterher nochmal machen können.
Die Versionswahrscheinlichkeit ist überschaubar.
Ich glaube zumindest mal, ja. Ich sage nichts mehr. Magst du noch was sagen?
Na, danke. Schönen Gruß an alle zu Hause.
Tschüss und schleicht euch.